In dieser Hörenswert-Folge sprechen wir mal nicht über alles, was einen Stecker, Speicher oder Akku hat, sondern über ein anderes wichtiges Energiezentrum, unsere mentale Gesundheit. Ein sehr hohes Gut in Zeiten von Leistungsgesellschaft, globalen Krisen, digitalem Stress und Mental Load, denn eine unüberschaubare Menge an negativen Informationen kann unsere psychische Gesundheit aus dem Gleichgewicht bringen, wenn wir uns ihnen nicht annehmen und auch in unserem Kopf regelmäßig aufräumen. Wie wichtig dabei ein achtsamer Umgang mit der digitalen Informationsflut ist, wie wir die heutigen Technologien gesund und bewusst nutzen können, was es mit der Not-To-Do-List auf sich hat und warum jegliche Veränderung genau bei uns selbst beginnen muss, darüber spreche ich in dieser Folge mit Martin Pioch, Business Coach und Experte für mentale Hygiene. Mein Name ist Max Hergt und ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Martin.
Hallo Max, ich grüße dich.
Schön, dich heute hier am Mikrofon zu haben. Stell dich unserer Hörerschaft doch gern einmal vor. Wer bist du und was machst du?
Vielen Dank zunächst mal, Max, für die freundliche Einladung hier in euren schönen Podcast. Ich bin Martin Pioch. Ich bin 44 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Stralsund und lebe seit über 20 Jahren in dem genauso schönen Hamburg. Und ja, wer bin ich? Was mache ich? Also ich habe sowas wie eine DNA, die ist im Verkauf zu verorten. Also ich habe meine Ausbildung gemacht zum Kaufmann im Einzelhandel, nachdem ich schon mit 12 Jahren über Gartenzäune gesprungen bin und Zeitungsabos an Haustüren verkauft habe nach der Wiedervereinigung. Also eine sehr spannende Zeit. Naja, ich habe dann im Einzelhandel eine Weile gearbeitet und habe dann die Gelegenheit bekommen, in den Außendienst zu wechseln bei einem sehr großen internationalen Konzern, damals bei der Firma Kodak. Da habe dann also ein paar Jahre im Außendienst gearbeitet und hier also auch schon, darüber werden wir heute reden, sehr viele Erfahrungen mit negativen Themen gemacht, wie Einsamkeit und Stress und Belastung auf mentaler Ebene, und habe eben auch sehr früh begonnen, mich da auch weiterzubilden. Also ich habe 1998 zum Beispiel mein erstes Seminar schon belegt zum Thema mentales Training, was für Sportler völlig normal ist heutzutage.
Ja.
Genau. Und das habe ich jetzt eben viele Jahre gemacht, und inzwischen bin ich als Trainer, Berater und Coach aktiv und also auch als Business Coach und arbeite eben mit Leuten an ihrer mentalen Fitness und darüber hinaus, und auch das werden einige der Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich kennen, bin ich total gerne Vater eines inzwischen 12-jährigen Mädels, und auch da gibt's reichlich Betätigungspotenzial für Kommunikation, Verkauf und mentale Fitness, genau.
Das kann ich mir gut vorstellen. Danke dir, Martin. Und eines deiner Themen, du sprachst es gerade schon an, um das es hier vor allem heute gehen soll, ist ja das Thema mentale Gesundheit, beziehungsweise du betitelst es ja als mentale Hygiene.
Ja.
Was genau meinst du damit?
Also zunächst mal, der Begriff Mentalhygiene stammt nicht von mir, sondern von einem meiner großen Mentoren, Nikolaus Enkelmann. Der hat den Begriff schon in den 70er, 80er Jahren geprägt. Ja, was meint das Mentalhygiene? Schau, also wir putzen uns ja zweimal am Tag die Zähne.
Zumindest.
Die meisten von uns.
Gehen wir hoffentlich davon aus, ja?
Genau. Warum eigentlich? Um Schlimmeres zu verhindern, um die Ablagerung irgendwie bei Zeiten wieder loszuwerden. Weil die Konsequenz ist auf Dauer sehr unangenehm. Wenn wir uns irgendwie mal anschauen, welchen Einflüssen unsere Psyche ausgesetzt ist, gerade in den letzten 10, 15 Jahren, dann kommen wir schnell zu dem Ergebnis, dass auch davon einiges wieder von der Festplatte runter darf. Also wir dürfen uns unser Gehirn vorstellen wie eine große Festplatte, das alles aufspeichert, aufzeichnet. Naja, und vieles davon tut uns langfristig einfach nicht gut. Genauso wie Rückstände von Süßigkeiten oder Kaffee und Tee. Insofern dürfen wir das auch wieder reinigen. Und das ist eben die sogenannte Mentalhygiene, eben geistig fit zu bleiben, bevor, und das ist ja leider auch ein Los unserer Zeit, wir dann möglicherweise in eine Behandlung müssen. Es werden immer mehr Menschen, die unter mentaler Dysfunktion leiden, wo über einen zu langen Zeitraum keine Reinigung stattgefunden hat.
Okay.
Keine Pflege, ja.
Genau. Ich finde das Sinnbild wirklich schön, weil dann kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ne? Wir alle gehen irgendwie zur Zahnreinigung oder zum Zahnarzt, wenn wir dann wirklich erst Probleme haben, dann ist es ja meistens schon zu spät. Du sprachst so die letzten 10, 15 Jahre an. Meinst du damit, die sich ja seitdem, oder ich denke, du meinst damit, die sich seitdem ja immer schneller drehende Welt, vor allem in Bezug auf Technologieentwicklung und steigender Medienkonsum, das ist ja Chance, aber auch Risiko zugleich. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, warum das so einen krassen Stellenwert vor allem für dich hat, dass du eben dieses Thema mentale Hygiene gewählt hast und wie wir damit umgehen.
Ja, also exakt, du hast es auf den Punkt gebracht. Es ist tatsächlich die Flut an Informationen, die auf uns in unserer heutigen Generation einprägt. prasselt. Das war in den 80er Jahren einfach noch nicht. Also auch wenn man noch ein paar Jahre zurückschaut, in den Aufbaujahren der Bundesrepublik, da haben die Leute aus dem Fenster geguckt. So.
Oder standen an der Straßenecke und haben
miteinander
Verkehr geredet, beobachtet. Ja,
ja, und haben gesagt, hier, das Fahrrad muss weg. Darf hier nicht stehen. So, irgendwann haben sie dann das Fenster zugemacht und haben auf den Fernseher geschaut, die Menschen. Und irgendwann haben sie den Fernseher getauscht und haben wieder durch ein anderes Fenster geguckt. Das hieß dann Windows. Und wir haben dann vor dem Rechner gesessen in den 90ern. Irgendwann kam das Internet und dann waren wir online mit Boris Becker. Und so stieg dann einfach der Konsum. Wir haben dann weniger aus dem Fenster geschaut und viele Leute haben eben nicht nur am Fernseher gesessen, sondern eben auch dann zusätzlich am Computer. Naja, und heute schau dir die Menschen an in der U-Bahn, egal wo, sie starren stundenlang auf ihr Smartphone. Und das alleine wäre noch nicht mal das größte Problem, sondern die Frage ist ja auch, was für Informationen sozusagen auf uns einprasseln. So. Und auch hier habe ich am eigenen Leibe für mich festgestellt, dass es mir nicht gut bekommen ist. Also gerade wenn wir uns die Nachrichten ja anschauen, man könnte ja zu dem Ergebnis kommen, dass die Welt ein verdammt negativer Ort ist. Mhm. Wenn das alles wäre. So, nur das ist nicht alles. Das jetzt zu vertiefen, würde zu weit führen. Nur das sind die beiden Hauptfaktoren, dass es A, viel mehr Informationen sind und die Art der Information ist deutlich negativ geprägt. Und das auf einen längeren Zeitraum, ja, beeinflusst natürlich das menschliche System. Und der Mensch ist, auch das ist leider positiv wie negativ, das beeinflussbarste Lebewesen überhaupt. Von daher brauchen wir ein Bewusstsein für das, was wir da in unser System reinlassen.
Du sprachst es an, diese Entwicklung von wirklich viel Zeit draußen in der Natur mit anderen Menschen über Fernsehen oder beziehungsweise Radio, Fernsehen, Computer, Handys, Smartphones allgemein, iPad-Nutzung und jetzt kommen gerade auch im Internet die ersten Bilder von Menschen, die mit diesen Mixed Reality-Brillen durch die Gegend laufen, ja, und wo alles wirklich komplett verschwimmt zwischen digitaler Welt und echter Welt. Man kann sich gut vorstellen, dass es zu viel ist für den Kopf irgendwann. Wie schaffen wir es jetzt, beziehungsweise wie machen wir uns das bewusst, dass es immer wichtiger wird, so Themen wie Achtsamkeit, Selbstführung, das Herunterfahren von Stress oder auch digitalem Stress noch mehr für uns zu realisieren und dann damit auch umzugehen? Also wie merken wir das überhaupt am Anfang?
Also ich sozusagen bin ein Paradebeispiel dafür, dass ich es nicht gleich gemerkt habe. Also ganz häufig, wenn wir diese leichten Warnsignale, das sind schlechte Gefühle.
Okay.
Was die Menschen nicht bekommen, macht ein schlechtes Gefühl. Die erste Zigarette fühlt sich ja nicht gut an. Also der Körper sagt, das erste Bier und der erste Schnaps in der Regel fühlt sich auch nicht gut an, vom Geschmack mal abgesehen. Nur unser System gibt uns ja ein direktes Feedback darüber, ey, fühlt sich das gut an, dann ist es auch gut für uns. Und wenn sich's nicht gut anfühlt, dann ist es auch nicht wirklich gut für uns. So, jedenfalls dürfen wir das dann mal kritisch prüfen. Und so wie wir auch an unserer, ich sag jetzt mal, physischen Nahrung, also wir würden nicht auf die Idee kommen, vergammeltes Fleisch mit Genuss zu essen, weil wir einfach sehen und riechen und fühlen und natürlich schmecken, dass es uns nicht gut bekommt. Und das bedeutet, wir brauchen eine Sensibilität für das, was auf uns einprasselt. Und wir dürfen da einfach mal hinspüren. Das klingt jetzt für viele schon ganz schön weit hergeholt, so fühlen und so weiter. So, ich habe die Gefühle ignoriert. Und was dann passiert ist, dass das Gefühl sozusagen, in meinem Fall war es sowas wie Schmerz.
Ja.
Ne? Das geht mit Nackenschmerzen los, Konzentrationsschwächen und
Kopfschmerzen vielleicht, genau.
Andere kriegen Magenschmerzen. Ne? Der Volksmund sagt ja auch, da ist dir vielleicht auch eine Laus über die Leber gelaufen
ja.
Und so weiter und so fort. Das heißt, wenn uns irgendwas auf Dauer nicht gut bekommt, und auf Dauer heißt dann chronisch, das ist also eine längere Zeit, dann äußern sich körperliche Symptome. Und spätestens dann dürfen wir mal hingucken, okay, was war die letzten 2, 3, 4, 5 Jahre so los? Und hat das möglicherweise was mit der Psyche zu tun?
Und dann ergeben sich daraus ja auch Sachen wie vielleicht schlechter Schlaf, ja, dass ich auch nicht mehr mich energetisch genug fühle, um durch den Tag zu gehen, dass ich dann vielleicht auf der anderen Seite auch wirklich Probleme kriege, meine Aufgaben zu bewältigen, ob das jetzt privater oder beruflicher Natur ist. Also das sind dann ja schon richtige Warnsignale, glaube ich, die wir ernst nehmen müssen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es einige Menschen da draußen gibt, die genauso wie du wirklich über vielleicht auch einen zu langen Zeitraum diese Gefühle, die man vielleicht hat, ja, das, was sich in der Magengegend abspielt oder vielleicht sowas wie Stresssymptome gar nicht ernst genug nehmen, beziehungsweise vielleicht gar nicht darauf zurückführen können, dass das auch an einem stark gestiegenen Medienkonsum oder Mental Load liegt, ja, einer mentalen Überbelastung liegt, die ja durch Medienkonsum, durch Bildschirmzeiten und andere Stressfaktoren natürlich auch. Ne? Das summiert sich ja, wie du selbst sagtest. Ne? Wir haben nur eine gewisse Aufnahmekapazität und irgendwann ist das Fass halt einfach voll oder fühlt sich nicht mehr gut an.
Ja.
Jetzt haben wir ja das große Glück auf der anderen Seite, dass wir in einer Zeit leben, in der die Technologie super gute Fortschritte macht. Und ich bin immer ein großer Fan davon, Technologie für uns Menschen zu nutzen, positiv zu nutzen. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, über sowas wie Apps, die unsere Habits, also unsere Gewohnheiten tracken oder unseren Schlaf aufzeichnen, unsere Fitness aufzeichnen, unsere Bewegungsdaten aufzeichnen, das große Glück, diese Daten auch nutzen zu können für uns. Und dann hat man nicht nur ein Gefühl, sondern für die Menschen, die auch belegbare Quellen brauchen, ja, außer den Gefühlen zu trauen, haben wir dann auch Daten, die wir nutzen können. Und das ist ja auch eine Chance, sehe ich zumindest so. Wie siehst du solche Technologienutzung, um eben auch diese Themen wie Screentime, Nutzung, Bildschirmnutzung allgemein oder überhaupt auch diese Gesundheitsfaktoren überwachen zu können? Wie siehst du diesen Vorteil, den die Technologie uns auch bietet? Hast du damit Erfahrungen gemacht?
Also je nachdem, wie ein Mensch strukturiert ist, helfen Kleinigkeiten wie ein Schrittzähler. Also mich zum Beispiel motiviert das.
Mich auch, total.
Zu tracken. So, mein Handy habe ich dann sowieso dabei. Einige motiviert es eben nicht. Insofern ist da jeder Mensch auch ein Stück verschieden. Nur meine Erfahrung ist auch hier ganz praktisch, ohne jetzt Werbung für einen speziellen Anbieter zu machen, aber ich nutze sehr gerne Hörbücher, was ja ein digitales Medium ist. Denn ich habe in meiner Hosentasche oder in meiner Jackentasche in meinem Smartphone gespeichert 150 Bücher, die würde ich jetzt nicht unbedingt mir rumtragen wollen.
Ja.
Und je mehr Bücher ich von einem bestimmten Genre kaufe, umso mehr passende Empfehlungen spricht mir dann die App aus.
Okay.
So bin ich auf wahre Schätze gestoßen, die ich sonst mir nicht gekauft hätte. Genauso verhält es sich natürlich auch mit den Medieninhalten wie beispielsweise auf YouTube. Bedeutet auch hier, wenn wir uns angewöhnen, gewisse Inhalte regelmäßig zu suchen, dann erscheinen die automatisch bei mir auf der Startseite. Und so bekomme ich ganz, wenn es neue Dokumentationen gibt zu einem speziellen Thema. Und das Wissen ist ja heutzutage überall verfügbar. Und das ist eben die große Gelegenheit. Nur ich habe so den Eindruck, ich weiß nicht, wie du das siehst, wir haben immer mehr Wissen, immer schneller verfügbar und es kommt immer weniger bei den Menschen an. Habe ich so manchmal den Eindruck. Insofern, wenn wir es richtig nutzen, total wertvoll.
Empfinde ich ähnlich. Vor allem, er hat ja so einen Algorithmus auch immer natürlich Vorteile, weil er mich irgendwann kennenlernt. Und je aufmerksamer ich meine Medien konsumiere und vielleicht auch meinen Algorithmus ein bisschen justiere, weil das kann ich ja, indem ich sage, mehr davon, weniger davon vorgeschlagen, dann wird er ja immer genauer und lernt mich besser kennen. Das heißt, wenn ich das mal zusammenfasse, heutzutage haben wir sogar durch fortschrittliche Technologie eine vielleicht sogar bessere Möglichkeit, mit diesen Stresssymptomen umgehen zu können, als wir das in der vordigitalen Zeit noch hatten.
Ja, unbedingt. Und insofern bin ich keiner, der jetzt die Medien verteufelt, weil die Frage ist ja nicht...
Ich glaube, das geht auch gar nicht mehr. Ne? Also es macht gar keinen Sinn, weil die sind da und die gehen ja auch nicht mehr weg, ne? Wie das Internet.
Was wir brauchen, ist hier eine gewisse Kompetenz im Umgang damit. Also welcher Inhalt ist gut für mich und wie viel ist dann gut für mich? Also du kannst ja auch sterben, wenn du zu viel Wasser trinkst. Also die Dosis macht das Gift und den ganzen Tag Hörbücher hören macht dich dann irgendwann auch kirre. Nur wir haben auch eine höhere Notwendigkeit, uns mit solchen Themen zu beschäftigen, weil im Mittelalter beispielsweise sind die Menschen durchschnittlich 35 bis 40 Jahre alt geworden. Das war so die durchschnittliche Lebenserwartung. Und in dieser Zeitspanne haben die Leute, sind sie genauso vielen Informationen ausgesetzt gewesen, wie wir in der heutigen Zeit an einem einzigen Tag.
Das muss man sich mal klar machen, was das bedeutet.
Wenn du nicht als Eremit irgendwo in Sibirien lebst, dann hast du heute diesen...
Oder in anderen abgelegenen Teilen der Welt.
Im Himalaya. Es gibt ja Leute, die machen das auch bewusst und
kommen
dann ja auch zu erstaunlichen Ergebnissen, was sie da für Fähigkeiten entwickeln. Aber wir sind jetzt hier, ich bin in Hamburg in der Großstadt und das heißt, für mich ist ein ganz klarer Weg und das kann ich jedem Menschen empfehlen, ich werde ja oft gefragt, ja Martin, was soll ich tun? Ich würde erstmal gucken, okay, was kannst du weglassen? Weil viel ist schon geschafft, wenn wir das, was uns wirklich nicht gut bekommt, einfach lassen. Also bevor ich jetzt anfange, wahnsinnig Sport zu machen, kann ich erstmal aufhören, was weiß ich, zu rauchen. Ich kann erstmal aufhören, gewisse Nahrungsmittel übermäßig zu konsumieren. Das tut meiner Gesundheit erstmal einen sehr großen Dienst.
Ja.
Deswegen habe ich seit Jahren keinen Fernseher mehr und schaue auch nicht diese Nachrichtensendung. Ich lese auch keine Tageszeitung und wenn im Radio die Nachrichten kommen, dann schalte ich es aus.
Das heißt, du selektierst ganz individuell nach deinen Präferenzen, wo du dir Informationen holst und setzt dich gar nicht erst dieser riesen Bandbreite an vielleicht auch oft sehr negativ formulierten Nachrichten aus.
Ja, also frei nach Nietzsche, es ist leichter, einer Begierde ganz zu entsagen, als in ihr Maß zu halten. Und wenn ich keinen Fernseher habe, muss ich nicht gegen das Verlangen ankämpfen, damit umzugehen. Ja, weil ich habe das jetzt seit Jahren gemacht und ich war selbst sehr skeptisch, was das mit mir macht, ob ich irgendwas verpasse. Und ich kann dir sagen, nein, ich habe keine große Krise verpasst. Ich habe auch mitbekommen, was los war auf diesem Planet. Also das bedeutet, wir kommen ja gar nicht mehr dran vorbei.
Ja, das ist ja definitiv so. Wir brauchen ja nur morgens irgendwie in die U-Bahn zu gehen und haben überall Bildschirme um uns herum, die uns Nachrichten zeigen. Und da nimmt man ja doch immer Schnipsel wahr und kann dann aber selbstbestimmt selektieren, will ich mich mit diesem Thema noch tiefergehend beschäftigen oder reicht mir diese Information? Ja, ich kriege nicht diese geballte Front und ja, finde ich auch wieder sehr anschaulich, lieber erstmal weglassen, ja, also diese Negativpunkte ausblenden aus meinem Leben und dann mich eher mit den Dingen beschäftigen, die mir gut tun vielleicht, ja, also stärken, genau. Stärken.
Und das ist mir wunderbar aufgefallen in der Corona-Zeit. Weil da haben wir alle geübt, uns, ich sag mal, von Negativen zu distanzieren. Also das Distancing war ja ein Riesenthema. Halte dich von körperlichen Gefahrenquellen fern. Da musst du dich hinterher nicht damit auseinandersetzen. Und das eben da ging es ja um Viren. So, nur wie sehr sind wir infiziert durch Bilder und Töne und Worte? Also auch hier, der Volksmund sagt ja, die Zunge ist das schärfste Schwert. Ja, und im positiven Sinne kannst du einem Menschen auch einen guten Floh ins Ohr setzen. Und deswegen, wenn wir einmal ein Bewusstsein, und das ist die Grundvoraussetzung, die wir alle brauchen, wir dürfen ein Bewusstsein dafür haben, was tut mir gut? Und ich bin nicht der Richter für irgendjemanden da draußen, sondern ich stelle mir nur die Frage, ey, tut es mir gut? Dann mache ich mehr davon. Tut es mir nicht gut? Dann lasse ich es weg. Und wenn ich es vermisse, wenn ich es wirklich vermisse, dann kann ich es ja in einer anderen Dosierung wieder in mein Leben integrieren. Und ich habe bislang keine einzige Nachrichtensendung wirklich vermisst. Ich bin nicht schweißgebadet nachts wach geworden, weil ich Judith Rakers nicht gesehen habe.
Ja, die gute Judith Rakers. Ich finde es vor allem unheimlich wichtig, sich immer wieder klar zu machen, dass wir hier auch selbstbestimmt entscheiden dürfen und nicht darauf schauen müssen, was erwarten andere, wie müssen wir, ich sag mal, normkonform leben, sondern es geht darum, was tut mir persönlich gut, ja, wie kann ich mich selbst in meiner Energie finden und darauf konzentrieren und wie schaffe ich es, diese negativen Gefühle einfach auszublenden, wegzubekommen. Aber jetzt werden wir nochmal ganz konkret. Irgendjemand merkt, dass ihn negative Gedanken, Ängste, Sorgen oder das Chaos im Kopf zu sehr einnehmen und dieser, es wird ja auch als Mental Load bezeichnet, lähmt zunehmend. Und das ist egal, ob ich jetzt im Büro sitze oder im Einzelhandel auf der Verkaufsfläche stehe oder privat nach Feierabend zu Hause bin. Was sind jetzt deine ganz konkreten Tipps? Was können die ersten Schritte raus aus dieser Falle sein? Gibt es da konkrete Handlungsanweisungen oder diese 5 Schritte, die mir immer helfen, um einmal so Tabula Rasa im Kopf zu machen, aufzuräumen und dann diese Ordnung im besten Fall auch halten zu können?
Zunächst einmal, wenn jemand feststellt, ich habe hier einen Overload oder irgendwie mir geht's gerade nicht gut, dann würde ich erstmal sagen, also, und ich meine das ganz ehrlich, herzlichen Glückwunsch. Weil es gibt doch immer mehr Menschen, und ich zählte lange dazu, die nehmen das noch nicht mal wahr. Also die verdrängen sogar den eigenen Zustand.
Weil es zu laut im Alltag ist, ja, weil zu viel ist, ja.
Menschen haben unglaubliche Fähigkeit, uns auch an Schmerzen zu gewöhnen. Die nehmen wir gar nicht wahr. Wir drücken das so weg, sonst wohin, bis dann irgendwie wirklich ganz was Schlimmes passiert und wir dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie einen Herzinfarkt bekommen oder so einen richtigen Einschlag. Und es gibt nicht wenige Menschen, die diesen Weg wählen, um dann aufzuwachen und mal innezuhalten. So. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, wenn das jemand vorher spürt, dass es irgendwie Zeit ist, was zu ändern. Und du hast es ja mehrfach angesprochen, Max, wir wollen ja auch alle heute mitbestimmen, was auch richtig gut ist. Und wir dürfen bei uns selbst anfangen. Ich habe das vielfach in meinem Leben probiert und ich denke mir immer, wenn es mir irgendwie nicht gut geht, die nächste Beschwerdestelle ist genau einen Spiegel weit entfernt. So. Und das bedeutet, wir haben ja mehrere Möglichkeiten. Wir haben Schmerzen, uns geht's nicht gut, wir fühlen uns nicht wohl. Dann können wir uns zum Beispiel aufregen über den Chef, über den Partner, über die Kinder, über die Lehrer unserer Kinder. Wir können uns über ganz viele Dinge echauffieren, aufregen, über andere Autofahrer, über Radfahrer, über Politiker, über ausländische Politiker. Es gibt eine ganz große, also ein schönes Buffet, um sich, wenn es einem selbst nicht gut geht, über andere aufzuregen. Kann man machen, führt jedoch nur dazu, dass der Körper dann noch mehr Stresshormone produziert. Und davon darf ich definitiv abraten. Und was auch Menschen machen, die sich über andere aufregen, und weil das nicht reicht, gehen sie zum Arzt und holen sich was gegen Kopfschmerzen, holen sich was gegen Rückenschmerzen, gegen irgendwelche Schmerzen. Und jemand, der selbst sich in diesen Zustand bringt und jetzt zum Arzt geht und sagt, bitte verschreib mir doch mal was, damit ich so weitermachen kann wie bisher. Wie soll das funktionieren? Das Konzept habe ich ein paar Mal probiert und habe festgestellt, ist nicht nachhaltig.
Die klassische Symptombehandlung.
Genau. Ich bin fast an einer Lungenentzündung gestorben mit 27. Ist kein Scherz. Hat nicht mehr viel gefehlt. Ich hatte die heftigsten Schmerzen, als mein Trigeminusnerv ausgerastet ist. Mhm. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall im Halswirbel, weil meine Nerven aus ihren Betten rausgekrabbelt waren. Also ich war so genervt. Ich hatte eine Rippfellentzündung. Also ich habe da so ein paar Dinge in den letzten 20 Jahren ausprobiert. Und kann sagen, gesund ist schöner. So, also jetzt ganz konkret, was
lohnt sich nicht, ja.
Naja, also es hat mich auch dahin gebracht, wo ich heute bin. Ich habe mir viele Fragen gestellt. Okay, was kann ich stattdessen tun, wenn das nicht funktioniert? Ja. Was mache ich stattdessen? So. Und die Botschaft ist, und das mögen viele Menschen gar nicht mehr so sehr wahrhaben wollen, dass es die eigene Verantwortung ist, den eigenen Zustand selbstständig neu zu gestalten. Das äußert sich ja schon rein sprachlich wie, ich mache mir Sorgen. Das heißt, wir machen das selbst. Wir dürfen einmal verstehen den Zusammenhang zwischen, es geht mir schlecht und wie habe ich das geschafft? Also das ist eine spannende Frage.
Ja.
Also jemand, der sich bewusst wird, es geht mir nicht gut, sich dann nicht zu fragen, wer ist schuld, ja, sondern sich zu fragen, okay, wie habe ich das gemacht? Und das ist ganz oft eine Mischung aus negativen Gedanken, die wir selbst immer wiederholen und gewissen Verhaltensweisen. Also wer negativ denkt und jetzt auch noch sich ungesund ernährt, sich nicht bewegt, auch noch Gewaltfilme schaut etc., also sein ganzes System selbst freiwillig negativ beeinflusst und der macht das eine Weile, braucht sich dann auch nicht wundern, wenn es ihm dann irgendwann nicht mehr gut geht. Und da gibt es nur einen Ausweg, nämlich im Spiegel schauen, eine Entscheidung treffen und zu sagen, okay, wenn ich das so nicht will, dann möchte ich was anderes und dann kann ich das auch selbst ändern. Und das geht dann wiederum sehr schnell.
Wenn man es dann wirklich konsequent angeht.
Ja, auch unser Körper und unser System sind sehr, sehr dankbar und auch sehr schnell lernfähig und auch positiv in die richtige Richtung wieder beeinflussbar. Also nochmal, der größte Hebel ist erstmal mit dem, was uns an den unangenehmen Ort gebracht hat, aufzuhören. Wenn wir immer wieder Streit in der Beziehung haben oder auf Arbeit haben, dann würde ich erstmal vorschlagen zu gucken, okay, wie kommen wir immer wieder in diese Situation, wo wir uns streiten? Wenn einer von dem aufhört mit dem, was er macht, dann gibt es schon keinen Streit mehr. Also stell dir vor, es ist Krieg und einer geht einfach nicht hin.
Ja. Ne? Ja, ja, so. Es ist so. Und zwei streiten sich und einer geht weg, ne?
Ja. Wird schwierig dann. So. Und von daher dürfen wir uns die Frage stellen, okay, wie mache ich das? Das ist eine der heilsamsten Fragen, finde ich. Wie mache ich das? Wie habe ich das geschafft, dass es mir gerade so schlecht geht? Weil das bringt mich wieder in den Driver's Seat. Bedeutet, ich habe es in der Hand. Ist es meine Verantwortung? Und das bedeutet, wenn es meine Verantwortung ist, kann ich es auch alleine ändern. Und dann brauche ich weitestgehend auch keine externe Hilfe. Wenn es jetzt schon ganz weit fortgeschritten ist, die Krankheit, natürlich brauchen wir dann Unterstützung, um uns dabei zu supporten. Ich sag mal, diese allgemeinen Stimmungsschwankungen oder die dann ja auch zu einer Einstellung werden, zu einer negativen Einstellung, die lassen sich selbstständig wieder korrigieren. Das sind die drei Schritte. Hör auf mit dem, was dich fertig macht. Stell dir die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Und stell dir die Frage, wie hättest du es gern? Und jetzt darfst du dein Gehirn trainieren, in eine andere Richtung zu denken.
Fazit, lieber vorsorgen, als erst zu spät hinzuschauen. Ja? Das heißt, ich muss letztendlich wirklich lernen, auf mein Bauchgefühl oder andere Symptome, ja, die ich ja spüre als Mensch, zu hören. Also in mich hineinzuspüren und wirklich mal zu überlegen, wie du es gerade gesagt hast, woran liegt es überhaupt? Und dann auch da wieder diese Eigenverantwortung aufzunehmen und zu schauen, was ist bei mir im Inneren los? Warum bin ich in diesem Zustand der Überlastung, der Ängste, der Sorgen, der Nöte? Und andersrum, was macht mich aber auch glücklich? Das ist ja auch, glaube ich, ganz wichtig. Zumindest empfinde ich das immer so, dass man diese, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, diese Stärken stärkt und wirklich darauf hört, was ist für mich positiv? Wie kriege ich mehr davon? Und auf der anderen Seite, wie kann ich diese Negativfaktoren in meinem Leben beruhigen, besänftigen, zur Seite schieben oder komplett eliminieren im allerbesten Fall?
Definitiv. Und ich finde das schön, wie du das gesagt hast, Max. Es geht um die Frage, also nach innen zu schauen. Der Mensch von heute macht in der Regel das Gegenteil. Der schaut nach außen auf ein Smartphone.
Ja.
Und das ist ja auch traurig, dass ein Algorithmus uns teilweise besser kennt als wir selbst. Die Antwort auf diese simplen Fragen, was macht mich glücklich? Beziehungsweise, so wie es mir auch sehr zweckdienlich ist, die Frage, was macht mir gute Gefühle? Die Antwort auf diese Frage finde ich ja in mir drin. Und das setzt voraus, dass ich in einem gewissen Maße entspannt bin. Weshalb es eine gute Idee ist, auch regelmäßig einfach mal abzuschalten und hier ganz konkret auch die Technik abzuschalten, weil das ist das, was uns wieder beruhigt. Gerne auch mal einen längeren Spaziergang zu machen. Es gibt ja doch viele Menschen, die beschreiben das Phänomen beim Joggen, sie kriegen im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf frei.
Ja.
Und wenn sie dann nach dem Sport möglicherweise in der Sauna sitzen oder nach einem langen Spaziergang in der Badewanne liegen und so weiter, das sind die guten Momente, wo wir einen guten Zugang zu unserem Inneren haben, weil das gibt uns die Antwort. Okay, was fühlt sich für mich nicht gut an? Und hier eine ganz konkrete Empfehlung, vielleicht können wir das ja auch noch in den Shownotes, heißt das so? Ja,
das heißt so. Ja. Ja.
Mach doch mal eine Not-to-Do-Liste.
Das finde ich gut, das probiere ich mal aus.
Und da habe ich von einem Trainerkollegen, Grüße gehen raus an Andreas, der hat mir das vor Jahren mal empfohlen. Schreib dir mal auf, was du weglassen willst. Viele Leute sagen ja auch, ja, ich würde ja meditieren, aber ich habe keine Zeit. Okay, lass Fernsehen gucken weg, schon hast du 2-3 Stunden.
Ja.
Lass mal Social Media weg, schon hast du nochmal 2-3 Stunden. Dann weißt du gar nicht mehr, wohin mit den 5 Stunden am Tag.
Ja. Außer du hast Kinder, dann ändert das wieder alles. Aber
genau, dann im Zweifel drück denen das Handy in die Hand, dann hast du wenigstens eine halbe Stunde für dich. Dein verbesserter Zustand wirkt sich dann sehr positiv auch auf deine Kinder aus. Also ich habe ja auch eine Tochter, wie ich erwähnt habe, und in einem gewissen Alter haben die da auch richtig Freude dran, auch mal still zu sitzen.
Klar.
Naja, auf jeden Fall schreib dir auf, was lässt du weg? Das vermeidet schon mal ganz viel Kontamination mit Negativität, worum du dich hinterher nicht noch mühselig kümmern musst, und schenkt die notwendige Freizeit, um dann mit der zweiten Liste zu arbeiten, nämlich, was macht mir gute Gefühle? Also was stattdessen? Und das sind Kleinigkeiten, da gibt es unendlich viele Studien. Wir haben nicht zu wenig Zeit, das haben die alten Römer schon gesagt. Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern viel Zeit, die wir nicht nutzen.
Mit diesem schönen Endsatz, Martin, und mit den ganzen wirklich klasse Tipps, die du hier gegeben hast, werde ich mir heute Nachmittag gleich mal eine Liste machen, die Not-to-Do-List, und damit direkt einmal anfangen und schauen, wie ich damit klarkomme.
Das ist eine gute Idee, Max.
Martin, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank für deine Zeit und vor allem viel Erfolg beim Gutfühlen.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Bis bald, Max. Ciao.
Ciao.
An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis. In diesem Podcast wurden nur eigene Erfahrungen behandelt. Bei Bedarf bitten wir darum, sich professionelle Unterstützung zu holen. Falls ihr uns über Spotify hört, haben wir noch eine Bitte an euch. Nehmt doch kurz an unserer Umfrage teil, denn so können wir in Zukunft für euch noch relevantere Inhalte liefern. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.